SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin, ich bin Susanne Henn. Hallo. Kennen Sie das? Wenn wir im Supermarkt einkaufen, dann wird eigentlich jedes Produkt mit einer tollen Eigenschaft beworben. Es ist bio, fair gehandelt, regional, recycelt oder was auch immer. Das steigert die Verkaufszahlen, sagt Jochen Geilenkirchen vom Bundesverband Verbraucherzentralen.
VerbraucherInnen sagen uns immer wieder, dass sie sehr viel darauf achten und sehr starken Wert darauf legen, nachhaltig zu konsumieren. Wir sehen es aber natürlich auch einfach an der Tatsache, dass die Label verwendet werden. Die werden ja nun mal verwendet, weil sich Produkte dann besser verkaufen.
Aber halten diese Labels auch, was sie versprechen, oder sind sie klassisches Greenwashing? Darüber rede ich mit Jochen Geilenkirchen gleich hier in Global. Außerdem geht es darum, was der Klimawandel mit teuren Lebensmitteln zu tun hat und warum Arzneimittel unsere Flüsse immer stärker belasten. Aber zunächst geht es ganz weit weg, auf die Fidschi-Inseln. Da war Außenministerin Baerbock diese Woche nicht zum Urlaub machen, sondern um den Menschen dort deutsche Unterstützung zuzusichern. Denn viele haben Angst, dass der Klimawandel ihnen die Heimat nimmt, und das völlig zu Recht. Steigende Meeresspiegel holen sich immer mehr Dörfer. Sie verschwinden einfach in den Fluten. Und deshalb hoffen die Fidschianer auf Hilfe, auch so Georg Schwarte aus Deutschland.
Da singen sie und lachen und mittendrin die deutsche Außenministerin ein Dorf feiert, dass die Deutschen da sind. Aber eigentlich haben sie hier in dem kleinen Ort wenige Kilometer von Suva, Fidschis Hauptstadt, nichts zu feiern.
All these trees gonna go down to the river.
Alle diese Bäume werden in den Fluss fallen, vielleicht schon morgen. Ulemila Kombale steht an dem reißenden Fluss, der das Dorf durchschneidet, ihr Haus direkt an der Abbruchkante. Wenn das Meer hineindrückt, der Pegel steigt, wenn es stürmt und heftig regnet, fürchtet sie schon jetzt um ihr Leben.
So at night we couldn't sleep. I'm very scared to sleep at night. Because maybe I'm gonna sleep and then my house gonna go to the river.
Nachts kann ich nicht mehr schlafen, weil ich Angst habe, dass mein Haus weggespült wird. Annalena Baerbock steht hier im Matsch, schaut von oben auf den trübbraunen, reißenden Fluss. Wie lange leben Sie hier schon? Fragt die Ministerin einen Bewohner.
150 Jahre.
Mhm. 150 Jahre gibt es das Dorf schon.
150 Jahre. Es werden keine weiteren 150 Jahre folgen. Ein Dorf geht unter, weil der Klimawandel es so will. Die Ministerin sitzt im Gemeindehaus, der Dorfälteste neben ihr. Der Herold des Dorfes begrüßt Baerbock, wie es hier Sitte ist. Baerbock trinkt Kava, einen Wurzelsud, und erhält Zutritt zum Dorf. Ein Dorf, das wie 600 andere hier auf Fidschi mittlerweile einen Antrag auf Umsiedlung gestellt hat, weil der Meeresspiegel steigt, weil die Felder weg sind, das Vieh ertrinkt.
Das Dorf ist mittlerweile so oft von Überflutungen betroffen, dass die Menschen dort ihre Häuser aufgeben mussten. Nicht freiwillig, sondern weil das Meer im wahrsten Sinne des Wortes ihre Häuser weggespült hat.
Ulemila Kombale ist 46, hat zwei Töchter, zwei Enkelkinder. Ihr Haus wird nicht mehr lange stehen. Baerbock will helfen, nicht nur hier.
Wir lassen die Region nicht allein mit der größten Sicherheitsherausforderung dieses Jahrhunderts, der Klimakrise.
Im Indopazifik geht es nicht nur um Klimawandel, sondern auch um die Werteordnung. China drängt in die Region, bietet Hilfe gegen politisches Wohlverhalten. Deutschland hat erst vor einem Jahr hier in Fidschi seine Botschaft eröffnet. Spät, weiß auch Baerbock. Chinas Druck ist spürbar, das Schweigen Europas lange Zeit hörbar für die kleinen Inselstaaten im Indopazifik.
Und die haben ganz genau gesehen, immer dann, wenn wir geschwiegen haben. Weil dann haben sie eben auch gespürt, dass man offensichtlich ihre Sicherheitssorgen nicht zu ernst nimmt oder für sie nicht eintritt.
Das soll sich ändern, sagt Baerbock. Sie bringt 20 Millionen mit, um Dörfern, Familien bei der Umsiedlung zu helfen. Geben und nehmen, sagt die Ministerin. Im kleinen Dorf Wuniniudrovo sind sie dankbar, dass Baerbock da ist, auch die 46-jährige Ulemila.
We're very thankful that the Germany government are here in our village.
Und dann singen sie wieder, und die Ministerin sitzt mit den Frauen zusammen, isst Kuchen, während der Fluss hinter ihr das Dorf langsam verschwinden lässt.
Bei uns in Deutschland sind die Auswirkungen des Klimawandels bei weitem nicht so dramatisch, aber doch deutlich spürbar. Hitzewellen, Dürreperioden und vermehrt Waldbrände, das gehört mittlerweile auch zu unserem Alltag. Und teure Lebensmittel. Denn obwohl die Inflation insgesamt deutlich zurückgeht, sinken die Preise für Essen bei weitem nicht so stark wie die Preise insgesamt. Und das liegt auch am Klimawandel, zeigt eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der Europäischen Zentralbank. Astrid Kühn weiß mehr.
Boris Völkel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Obst und Gemüse. Er leitet den Einkauf des gleichnamigen Familienunternehmens, das Biosäfte herstellt. Seit einiger Zeit ist Völkel, wie er sagt, permanent im Krisenmodus.
Wenn mal eine Ernte glatt durchläuft, dann wundert man sich schon fast. Also ich bin sehr gefasst und ruhig, gehe ich ins Büro, atme ruhig und warte auf das, was da kommt. Aber ich erwarte schon das Krisenreinkommen.
Das Krisenstaccato, wie Völkel es nennt, liest sich so. Der italienische Lieferant für Biotrauben hat Totalausfälle wegen Schädlingsbefall. Tomaten aus Spanien leiden unter Dürre und Extremniederschlägen. Und die Orangen sind schon seit längerem weltweit knapp und teuer. Grund: Ernteausfälle wegen Schädlingen und Hitze. Die Erderwärmung als Preistreiber für Nahrungsmittel. Diesen Zusammenhang belegt eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der Europäischen Zentralbank. Studienautorin Friederike Kuig von der Europäischen Zentralbank.
Dass höhere Temperaturen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion haben, also dass sie zum Beispiel die landwirtschaftliche Produktion in bestimmten Bereichen etwas verringern. Das heißt, es gibt weniger Produkte verfügbar und das steigert dann die Preise.
Wenn die Temperaturen wie prognostiziert weiter steigen, könne sich die Lebensmittelinflation in Europa in den kommenden 10 Jahren jeweils um 3 Prozentpunkte erhöhen.
Die Größenordnung ist unbedingt realistisch, denn tatsächlich sind die Anstiege, die wir beobachtet haben, gerade im Jahr 2023 vielfach höher. Also wir hatten bis zu 32 Prozentpunkte in einzelnen Segmenten. Und natürlich sind 3% gemessen daran sehr wenig. Ich glaube, es ist genau genommen noch viel größer.
Sagt Klimaökonom Raimund Schwarze vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. An der Gesamtteuerung würden die Klimaeffekte im extremsten Szenario bis 2035 rund 1 Prozentpunkt ausmachen. Bei einem Inflationsziel von 2% im Euroraum wäre das ein relevanter Faktor. Als Inflationsschätzung solle die Studie aber nicht interpretiert werden, denn andere Faktoren wie Anpassungsmaßnahmen der Landwirtschaft oder Gegensteuern der Zentralbanken seien in der Schätzung nicht bedacht, sagen die Forschenden. Studienautorin Kuig will die Ergebnisse als Warnung interpretiert wissen, dass der Einfluss von steigenden Temperaturen auf die Preisstabilität merkbar und stetig sei und die Zentralbanken dies im Blick haben müssten. Derweil merken Verbraucherinnen und Verbraucher schon jetzt konkrete Auswirkungen. Der Rohstoffpreis für Orangensaft hat sich verdreifacht. Konventionelle Markenhersteller haben den Preis bereits um mehr als 60% auf knapp 3 € pro Liter erhöht. Auch bei Völkel ist das Produkt teurer geworden. Für 0,7 Liter Bio-O-Saft um 12% auf jetzt knapp 3,70 €.
Ich würde sagen, das ist bei uns bis jetzt erst höchstens 10% der Preiserhöhung ausmacht. Die Klimaerwärmung. Es wird aber auf jeden Fall zunehmen. Im Moment ist es noch so, dass wenn eben Holunder aus Polen ausfällt, dann kriegt man halt noch gut Holunder aus Ungarn und so weiter. Es spitzt sich aber so sehr zu überall, dass das in Zukunft, ja, wenn dann wirklich flächendeckende Totalausfälle kommen, dann wird es sich doch stärker bemerkbar machen.
Dass bestimmte Säfte immer mehr zum Luxusprodukt werden, schmerzt ihn. Er sieht aber auch Chancen.
Wenn die heimische Landwirtschaft dadurch, dass die anderen Sachen viel, viel teurer werden, ja, wieder Aufwind kriegt, mit Brombeeren vielleicht, mit Holunder, mit ja, auch rote Beete oder Möhren oder anderen tollen Früchten, die wir hier in Deutschland und Europa haben.
Denn dass sich das Klima erwärmt und die Auswirkungen spürbar sind, davor könne, sagt Völkel, schon jetzt keiner in der Branche mehr die Augen verschließen.
Haben Sie in den letzten Tagen eingekauft? Dann ist in Ihrem Korb bestimmt auch ein Produkt gelandet, das verspricht, irgendwie besonders gut zu sein. Bio, regional, fair oder einfach nur umweltschonend. Produkte ohne Label gibt es eigentlich gar nicht mehr, so Stefanie Sabet, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie.
Das, was eben der Kunde und der Verbraucher möchte, das versuchen die Hersteller anzubieten. Und wir sehen eben, dass diese Claims versuchen, diesem Trend nachzukommen, dass die Verbraucher sich immer mehr dafür interessieren, wo kommen Produkte her, wie sind sie hergestellt, und eben Informationen darüber suchen.
Doch was dürfen solche Labels versprechen? Seit dem 18. April verhandelt der Bundesgerichtshof über die Frage, ob Produkte auch mit dem Begriff klimaneutral beworben werden dürfen oder nicht. Urteile dazu gibt es schon von unteren Instanzen und sie lauten mal ja und mal nein. Dahinter steht die Frage, können wir Verbraucher und Verbraucherinnen Aussagen, die Nachhaltigkeit, Klima- oder auch Umweltschutz versprechen, vertrauen oder sind sie mehr Schein als Sein? Stichwort Greenwashing. Darüber habe ich vor der Sendung mit Jochen Geilenkirchen gesprochen. Er ist Referent nachhaltiger Konsum beim Bundesverband Verbraucherzentralen.
Global, das Gespräch.
Herr Geilenkirchen, wenn wir heute in den Supermarkt gehen, dann ist ja eigentlich jedes Produkt irgendwas. Lokal, aus biologischer oder kontrollierter Produktion, fair gehandelt, recycelte Verpackung. Es gibt mittlerweile mehrere hundert Bezeichnungen. Haben Produkte ohne Label überhaupt noch eine Chance, verkauft zu werden?
Auf jeden Fall sind diese umweltbezogenen Labels ein starkes Verkaufsargument. Das sehen wir einerseits in Verbraucherumfragen. Verbraucherinnen sagen uns immer wieder, dass sie sehr viel darauf achten und sehr starken Wert darauf legen, nachhaltig zu konsumieren. Wir sehen es aber natürlich auch einfach an der Tatsache, dass die Label verwendet werden. Die werden ja nun mal verwendet, weil sich Produkte dann besser verkaufen. Das ist auf jeden Fall ein starkes Verkaufsargument, der Nachhaltigkeitsaspekt.
Es gibt ja viele Labels, die sind klar definiert und die werden auch überprüft. Bio gehört dazu oder Fairtrade. Kann ich mich auf die grundsätzlich verlassen?
Viele Label, die man im Supermarkt findet, haben zumindest gewisse Ansprüche. Und gerade wenn sie gesetzlich geregelt sind, wie eben das Bio-Siegel, dann wird natürlich auch überprüft, ob diese Bedingungen und die Ansprüche eingehalten werden. Das gilt aber natürlich nicht für alle Label. Und das heißt also, man muss da schon sehr aufpassen und sich darüber informieren, inwieweit diese Siegel tatsächlich geregelt und gesetzlich geregelt sind.
Was ist denn das Problem mit dem Label klimaneutral, über den jetzt vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wird?
Das Hauptproblem bei Klimaneutralität ist, dass viele VerbraucherInnen dabei verstehen, dass ein Produkt, das als klimaneutral gelabelt ist, emissionsfrei produziert worden ist. Das ist aber nicht der Fall. Klimaneutralität bedeutet, dass entstandene Emissionen in der Produktion im Nachhinein durch Kompensationsprojekte kompensiert werden. Die Emissionen entstehen aber natürlich trotzdem und deshalb ist ein klimaneutrales Produkt nicht zwangsläufig klimafreundlicher oder erst recht nicht klimaneutral in dem Sinne, wie viele VerbraucherInnen es verstehen, also nicht emissionsfrei. Und gerade dieses mangelnde Verständnis ist aus unserer Sicht hochproblematisch, eben weil damit etwas suggeriert wird, was tatsächlich nicht der Fall ist.
Und das gilt ja auch für andere Begriffe. Was fange ich mit nachhaltig, mit kontrolliert, mit kalorienreduziert eigentlich wirklich an?
Das sind teilweise Begriffe, die sehr weiträumig und sehr schwammig sind. Dadurch gerade nachhaltig kann ja sehr viel bedeuten. Es kann einerseits sozial nachhaltig bedeuten, also dass in der Lieferkette gerechte Löhne gezahlt wurden, dass keine Kinderarbeit stattgefunden hat bei der Produktion des Produktes. Es kann aber auch sich auf ökologische Aspekte beziehen, also bedeuten, dass Umweltzerstörung reduziert wurde, kann aber auch sich auf ökonomische Nachhaltigkeit beziehen. Und da zeigt sich schon, diese Begriffe sind oft so schwammig, dass sie die Bedeutung völlig verloren geht und jeder rein interpretieren kann, was man glaubt, was es bedeutet. Es kann aber häufig sein, dass der Hersteller damit was ganz anderes gemeint hat.
Was ist denn mit den Labels, die Discounter und Supermärkte für ihre eigenen Produkte, für die Eigenmarken vergeben? Wer entscheidet da über die Kriterien und wer kontrolliert das?
Das ist sehr unterschiedlich, auch da kann man keine generelle Antwort drauf geben, aber gerade selbst zertifizierte Label sind aus unserer Sicht sehr problematisch, weil eben wenn der Siegelgeber und das Unternehmen, das das Siegel nutzt, das gleiche Unternehmen sind, dann kann auch das Unternehmen selber festlegen, welche Ansprüche es an sich selber und an die Produktion stellt. Und das ist dann, man spricht in dem Fall von einer Selbstzertifizierung. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil es keine dritte unabhängige Instanz gibt, die einerseits kontrolliert, ob die Ansprüche überhaupt angemessen sind und zweitens auch nicht, ob die Ansprüche eingehalten werden. Das heißt also, da fehlt gleich doppelt eine Kontrollinstanz bei Selbstzertifizierungen. Und am Ende sind für VerbraucherInnen solche Selbstzertifizierungen dann eigentlich nur noch reine Werbeaussagen, weil sie im Grunde genommen keine Sicherheit bieten oder nicht mehr Sicherheit als eine reine Werbeaussage. Es sieht aber für VerbraucherInnen so aus, als sei es ein Label, das unabhängig geprüft wurde. Das ist aber eben gerade bei Selbstzertifizierungen nicht der Fall.
Gibt es denn unabhängige Organisationen oder Websites, die dabei helfen können, jetzt zu überprüfen, ob so ein Label glaubwürdig ist oder Greenwashing?
Es gibt Angebote auch von der Bundesregierung. Das ist zum Beispiel die Seite Siegelklarheit, auf der man sich informieren kann darüber, welche Ansprüche ein Siegel stellt. Und da werden Siegel bewertet, auch wie verlässlich sie sind. Das Problem bei dieser Seite ist aber, dass Siegelgeber selber entscheiden können, ob ihre Label dort erscheinen und das Prüfungsergebnis dort veröffentlicht wird. Das führt dann natürlich dazu, dass Siegel, die schlecht abschneiden, in aller Regel gar nicht dort veröffentlicht werden. Man bekommt aber auch keine Information, ob die fehlende Veröffentlichung daran liegt, dass das Label nicht überprüft worden ist oder ob sich eben dagegen entschieden wurde, die Überprüfung zu veröffentlichen. Das heißt also, man kann da unter Umständen vertrauensvolle Siegel finden. Man kann nicht jedes einzelne Label dort überprüfen.
Und wenn ich jetzt keine Zeit habe, auf eine Website zu gehen, habe ich dann im Supermarkt die Chance, Greenwashing zu erkennen?
Das ist sehr schwierig bis eigentlich unmöglich, weil im Supermarkt habe ich ja nur die Informationen vorliegen, die ich quasi am Produkt sehe. Und da zu überprüfen, ob der Claim oder das Siegel verlässlich ist oder ob die Angaben darauf wahr sind, ist im Regelfall eigentlich nicht möglich.
Jetzt hat die EU die Green Claims Richtlinie auf den Weg gebracht. Und der entscheidende Unterschied zu den bisherigen Regelungen wird dann sein, kurz zusammengefasst, dass Unternehmen künftig Prüfverfahren durchlaufen müssen, bevor sie irgendwelche umweltbezogenen Aussagen auf die Verpackung drucken. Und diese Aussagen, die müssen wissenschaftlich fundiert und transparent sein, dürfen nicht irgendwie in die Irre führen. Wenn das Realität ist, Herr Gallenkirchen, ist dann Greenwashing Vergangenheit?
Das wäre zumindest die Hoffnung, dass dann Greenwashing zumindest stark eingeschränkt wird und deutlich größere Verlässlichkeit bei grünen Werbeaussagen gegeben wäre. Derzeit ist diese Richtlinie aber noch nicht beschlossen. Die steckt quasi noch in den EU-Institutionen fest und wir können auch noch nicht final bewerten, wie weitgehend die Ansprüche der Richtlinie sein werden, eben weil wir den finalen Text noch nicht kennen. Es gibt eben noch keinen finalen Text der Richtlinie. Ob dadurch tatsächlich Greenwashing komplett verhindert wird oder zumindest ein wenig eingeschränkt wird, da müssen wir den politischen Prozess noch abwarten.
Das war Jochen Gallenkirchen, Referent nachhaltiger Konsum beim Bundesverband Verbraucherzentralen. Vielen Dank, Herr Gallenkirchen.
Sehr gerne.
Wenn man an einem Fluss steht oder auch nur an einen denkt, dann kommen einem vermutlich eher Fische in den Sinn als Hormone, Antidepressiva oder Medikamente gegen Diabetes. Aber auch die schwimmen mit. 30.000 Tonnen Arzneimittel werden jährlich in Deutschland verkauft, Tendenz steigend. Wir schlucken sie, sie werden verstoffwechselt, wirken oder auch nicht und werden dann zum Teil wieder ausgeschieden. Über das Abwasser landen sie dann in unseren Gewässern und wirken dort weiter auf Pflanzen und Tiere. Das war so eigentlich nicht geplant. Daniela Engelhardt.
Diese munter planschende Forelle hat keine Ahnung, dass sie bereits auf der roten Liste der bedrohten Arten steht. Schuld daran sind die Reste von Arzneimitteln in ihrem Bach, weiß Dr. Adrian Wagner, Abwasserreferent der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.
Wir kennen das Beispiel von Antidepressiva, die das Angstverhalten von Jungfischen mindern und die dann leichter gefressen werden von Räubern.
Auch Reste von Hormonen aus der Antibabypille wandern ins Wasser.
Die können dann dazu führen, dass sich männliche Fische feminisieren und dann weniger fortpflanzungsfähig sind. Andere Substanzen, die wirken direkt schädigend an den Organismen, also bei dem Schmerzmittel Diclofenac wissen wir, dass es die Organe von Fischen angreifen kann.
Was kann man dagegen tun? Die normalen Kläranlagen mit 3 Reinigungsstufen schaffen es nicht, die winzigen, aber hochwirksamen Arzneimittelspuren zu beseitigen. In Baden-Württemberg hat man deshalb bereits vor 15 Jahren die sogenannte 4. Reinigungsstufe eingeführt, bei 30 Kläranlagen. Zum Beispiel am Neckar, wo das größte Klärwerk steht. Oder am Bodensee, der liefert immerhin Trinkwasser für Millionen von Menschen. Wie gelingt es nun, diese schädlichen Arzneimittelspuren aus dem Wasser zu entfernen? Dr. Adrian Wagner.
Da lässt man Aktivkohle mit dem schon vorgereinigten Abwasser reagieren und die Spurenstoffe, die binden sich dann an die reaktiven Oberflächen von dieser Aktivkohle. Und wenn die Kohle dann beladen ist, dann wird die abgezogen und verbrannt. Und bei diesen hohen Temperaturen, da können dann die Spurenstoffe sicher vernichtet werden.
In Baden-Württemberg wird 1/5 des Abwassers mit der 4. Reinigungsstufe behandelt. Damit ist das Bundesland sehr weit, auch im internationalen Vergleich. In Rheinland-Pfalz wird mehr Trinkwasser aus Grundwasser gewonnen und es müssen weniger Menschen versorgt werden. Deshalb ist hier die vierte Reinigungsstufe noch in der Modellprojektphase. Bleibt die Frage, können wir VerbraucherInnen etwas dazu beitragen, dass weniger Arzneimittelspuren im Abwasser landen? Oh ja, sagt Dr. Adrian Wagner, bei der Entsorgung unserer abgelaufenen Medikamente ist ein Weg tabu.
Nichts in die Toilette oder in die Spüle geben. Und das gilt auch für flüssige Arzneimittel wie zum Beispiel Hustensäfte. Die haben in der Toilette und im Abfluss nichts verloren. Abgelaufene Medikamente entsorgen sie im Haushaltsmüll, im Restmüll inklusive der Verpackung. Der Restmüll, der wird überwiegend verbrannt und damit werden die Stoffe sicher vernichtet.
Dieses Wochenende steigt im schwedischen Malmö mal wieder der Eurovision Song Contest, kurz ESC. Und viele Deutsche hoffen dieses Mal auf ein besseres Abschneiden als in den vergangenen Jahren. Die hier sind auch sehr musikalisch, aber ihnen dürfte es ziemlich egal sein, wie sie an diesem Wochenende abschneiden. Denn da ist nicht nur ESC, sondern auch Stunde der Gartenvögel. Und zwar von Donnerstag bis Sonntag. Wie die funktioniert und wer die Favoriten sind, dazu jetzt Martin Thiel.
Wer wird die Nummer 1 in Busch und Hecke? Das will der NABU, der Naturschutzbund, an diesem Wochenende wissen. Also machen Sie es sich bequem und zählen Sie mit.
Und schon geht's los mit Start Nummer 1.
Zu den Top 5 im Garten gehört die Blaumeise. Das Markenzeichen, natürlich der blaue Kopf. Sie ist frech und keck und taucht gern in Scharen an den Futterstellen auf. Und der Gesang ist abwechslungsreich. Kommen wir zur großen Schwester, der Kohlmeise. Auch sie ist unter den Top 5. Ihr Outfit, der schwarz-weiße Kopf und die gelbe Brust machen sie unverwechselbar, genauso wie ihr Gesang. Etwas monoton vielleicht, aber dafür einprägsam. Der Star des Abends, der Vogel des Jahres 2018, ist der Star, der viele andere Vogelstimmen imitieren kann, aber auch Rasenmäher und sogar ein Schaf in seinem Zwitscher-Repertoire hat. So kann aber auch klingen. Gesanglich macht ihm niemand was vor. Aber was der Star kann, kann auch die Amsel. Ist ihr langweilig, macht sie morgens um 5 den Wecker. Schöner ist natürlich der Amselgesang der Männchen am Abend. Und es sind immer die Männchen, die singen. Die Amsel, oder muss es der Amsel heißen, mit schwarzer Federboa und gelbem Schnabel, hüpft selbstbewusst durch den Garten und trällert gerne lange in den lauen Sommerabend. Jetzt heißt es aber, die Vögel zählen, oder neudeutsch.
Vote now!
Und so geht das. Man zählt eine Stunde lang Vögel, egal ob im Garten, auf dem Balkon oder im benachbarten Park. Und dann notiert man immer die höchste Zahl von jeder Art, die man gleichzeitig sieht. Denn so werden Vögel, die wegflattern und wiederkommen, nicht doppelt gezählt. Und das macht richtig Spaß.
This was an exciting night. Thank you so much, Germany. Had so much fun watching you. Our 12 points go to...
The Haussperling, besser bekannt als Spatz. Er ist praktisch der Dauersieger, kommt am häufigsten in deutschen Gärten vor und ist nicht zu übersehen und zu überhören. Also Ohren und Augen auf beim GSC, der Stunde der Gartenvögel. Vögel zählen und die Ergebnisse an den NABU schicken. Der freut sich und sagt:
Thank you.
Merci beaucoup.
Gracias.
Tak. Danke.
Obrigado.
Und da kann ich mich nur anschließen. Danke fürs Zuhören. Das war das Umweltmagazin Global. Ich bin Susanne Henn und wenn Sie mögen, uns gibt's auch als Podcast. Machen Sie's gut.